Yes, yeah.
Yes, yeah.
Aina.
Aina.
Yes.
Yes.
Rashtri.
Rashtri.
Im Staat.
Im Staat.
Raja.
Raja.
Lebewesen.
Lebewesen.
Sarva.
Sarva.
Ein und alles.
Ein und alles.
Prasyante.
Prasyante.
Sind erschreckt.
Sadvi,
Sadvi, Vorkäufe.
Vorkäufe.
Ist doch so nice, wenn es ein bisschen räuchert, oder?
Ich meine,
ein vielleicht, oder? Die sind doch geopfert worden zum Herrn, jetzt können wir das doch genießen. Asadvi,
Asadvi,
durch die Missetäter.
Durch die Missetäter.
Sasya,
Sasya,
seine.
Sein.
Matatya.
Matatya.
Des Getäuschten.
Des Getäuschten.
Nashyanti.
Nashyanti.
Vergeht.
Vergeht.
Kirtihi.
Kirtihi.
Om.
Om.
Ayuhu.
Ayuhu.
Lebensdauer.
Lebensdauer.
Bhagaha.
Bhagaha.
Glück.
Glück.
Gatihi.
Gatihi.
Gute Wiedergeburt.
Gute Wiedergeburt.
Übersetzung. Oh, Keuche. Der gute Name eines Königs, dessen seine Lebensdauer und seine gute Wiedergeburt gehen verloren, wenn in seinem Königreich die Lebewesen durch Schurken in Angst und Schrecken versetzt werden. Es ist gewiss, die vornehmste Pflicht des Königs, als erstes die Schmerzen der Leidenden zu lindern. Deshalb muss ich diesen niederträchtigsten aller Menschen töten, denn er tut anderen Lebewesen Gewalt an. Erläuterung. Wenn wilde Tiere in einem Dorf oder einer Stadt Unheil anrichten, schreiten die Ordnungshüter oder andere ein, um sie zu töten. In ähnlicher Weise ist es die Pflicht einer Regierung, alle dunklen Elemente wie Diebe, Räuber und Mörder ohne viel Federlesens zu töten. Die gleiche Strafe trifft Tiermörder. Denn die Tiere des Staates sind ebenfalls Praja. Praja bedeutet jemand, der im Staat geboren ist. Und das schließt sowohl Menschen als auch Tiere ein. Jedes Lebewesen, das in einem Staat geboren wird, hat das Grundrecht, unter dem Schutz des Königs zu leben. Die Tiere des Dschungels sind ebenfalls dem König untertan und auch sie haben ein Recht zu leben. Um wie viel mehr also haben es Haustiere wie die Kühe und Stiere? Jedes Lebewesen, das andere Lebewesen in Angst und Schrecken versetzt, ist ein niederträchtiges Geschöpf und der König sollte ein solch störendes Element auf der Stelle töten. Ich weiß, dass dies unglaublich explosiv ist. Mir ist auch klar, dass meine Zuhörer zu vielleicht 50% unaufmerksam zuhören und warten, bis die Erläuterung vorbei ist. Aber wisst ihr, was hier Prabhupada sagt? Es ist sehr revolutionär. Es ist die Pflicht einer Regierung, alle dunklen Elemente, heutzutage ist fast jeder ein dunkles Element, also nicht fast jeder, aber es gibt sehr viele dunkle Elemente, wie Diebe, Räuber und Mörder, ohne viel Federlesens zu töten. Wenn es die alternative Szene hört, wäre so die Krebs mit der Angst zu tun vor uns. Hier ist einfach mal ein Stand, ich meine, irgendwann muss man ja die Dinge kennenlernen. Jedes Lebewesen, das andere Lebewesen in Angst und Schrecken versetzt, ist ein niederträchtiges Geschöpf und der König sollte ein solch störendes Element auf der Stelle töten. So wie ein wildes Tier getötet wird, wenn es Unheil anrichtet, so muss auch jeder Mensch, der die Tiere des Dschungels oder andere Tiere unnötigerweise tötet oder in Angst versetzt, unverzüglich bestraft werden. Durch das Gesetz des höchsten Herrn sind alle Lebewesen ganz gleich, wie sie aussehen mögen. Die Würde des Herrn und niemand hat das Recht, ein anderes Tier zu töten, wenn ihm dies nicht von den Gesetzen der Natur vorgeschrieben ist. Der Tiger kann für seinen Lebensunterhalt ein niederes Tier töten, doch ein Mensch darf kein Tier töten, um sich so zu ernähren. So lautet das Gesetz Gottes. der das Gesetz geschaffen hat, dass ein Lebewesen überlebt, indem es sich von einem anderen ernährt. Auch die Vegetarier leben, indem sie ein anderes Lebewesen verspeisen. Ja. Deshalb lautet das Gesetz, dass man sich nur von bestimmten Lebewesen ernähren darf, wie es das Gesetz Gottes vorschreibt. In der Isopanischen heißt es, dass man unter der Führung des Herrn leben sollte und nicht nach seinem Gutdünken, dem eigenen Gutdünken. Der Mensch kann, wie es ihm von Gott bestimmt ist, von Getreide, Früchten und Milch leben, die ihm von Gott gegeben sind. Es besteht keine Notwendigkeit, Tiere zu essen, es sei denn in ganz besonderen Fällen. Manchmal werden Könige oder Staatsoberhäupter als große Philosophen und Gelehrte gepriesen, obwohl sie in ihrer Verblendung Schlachthäuser im Staat zulassen. Sie wissen nicht, dass ihnen das Quälen unschuldiger Tiere den Weg in die Hölle ebnet. Das Staatsoberhaupt muss sich stets um die Sicherheit der Prajas, sowohl der Menschen als auch der Tiere, sorgen und darauf achten, ob ein bestimmtes Lebewesen an irgendeinem Ort von einem anderen Lebewesen verfolgt wird. Der Störenfried muss sofort gefangen genommen und getötet werden, wie Mahalas Parikshit es zeigte. Eine Volksregierung bzw. eine Regierung durch das Volk darf das Töten unschuldiger Tiere nach dem Gutdünken törichter Regierungsführer nicht zulassen. Wir müssen die Gesetze Gottes kennen, wie sie in offenbarten Schriften niedergelegt sind. Maharaj Parikshit weist hier darauf hin, dass nach den Gesetzen Gottes ein unverantwortlicher König oder Staatsführer seinen guten Namen, seine Lebensdauer, seine Macht und Stärke und schließlich seinen Fortschritt zu einem besseren Leben und Erlösung nach dem Tod aufs Spiel setzt. Solch törichte Menschen glauben nicht einmal an ein Leben nach dem Tod. Während wir den Obi-Vers kommentieren, haben wir die Feststellung eines bekannten, neuzeitlichen Politikers vor uns liegen, der kürzlich verstarb und sein Testament hinterließ, das sein armseliges Wissen um die Gesetze enthüllt, die hier von Maharaj Parikshit erwähnt werden. Der Politiker wusste so wenig von den Gesetzen Gottes, dass er schrieb: Ich glaube nicht an solche Zeremonien und sich ihnen zu unterwerfen, und sei es auch nur aus Formalität, wäre Heuchelei und der Versuch, sich selbst und andere irre zu führen. Ich hege diesbezüglich keine religiösen Gefühle. Wahrscheinlich wollte der keine Beerdigungszeremonie haben, sondern einfach in die Kanalisation geworfen werden. Wenn man diese Feststellung eines großen Politikers unserer Tage denen Maharaj Parikshit gegenüberstellt, wird man einen gewaltigen Unterschied feststellen. Maharaj Parikshit lebte nach den Gesetzen der Schriften ein frommes Leben, wohingegen sich der moderne Politiker nach seinem persönlichen Glauben und Gefühl richtet. Jeder noch so bedeutende Mann der materiellen Welt ist letztlich eine bedingte Seele. Er wird durch die Stricke der materiellen Welt an Händen und Füßen gebunden, und doch glaubt die törichte, bedingte Seele, frei nach ihrem Glauben handeln zu können. Daraus geht hervor, dass die Menschen zur Zeit Maharaj Parikshit glücklich waren und dass den Tieren Schutz gewährt wurde, weil das Staatsoberhaupt nicht nach seinem Glauben handelte und sich über die Gesetze Gottes nicht in Unkenntnis befand. Törichte, glaubenlose Geschöpfe versuchen, das Dasein des Herrn zu umgehen und bezeichnen sich auf Kosten des wertvollen menschlichen Lebens als freigeistig. Das menschliche Leben ist vor allem dafür bestimmt, die Wissenschaft von Gott zu erlernen. Aber törichte Geschöpfe, vor allem im gegenwärtigen Zeitalter des Kali, wenden sich gegen religiösen Glauben und das Dasein Gottes, statt Gott wissenschaftlich kennenzulernen, obwohl sie immer durch die Gesetze Gottes in Form von Geburt, Tod, Alter und Krankheit gebunden sind. So ist das. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Kauravani Tatarine, Nirvishesha Shunyavadi, Pratyajani Satarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Namo Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sri Vasanti, Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So.
O Keuche, der gute Name eines Königs, dessen seine Lebensdauer und seine gute Wiedergeburt geht verloren, wenn in seinem Königreich die Lebewesen durch Schurken in Angst und Schrecken versetzt werden. Es ist gewiss die vornehmste Pflicht des Königs, als erstes die Schmerzen der Leidenden zu lindern. Deshalb muss ich diesen niederträchtigsten aller Menschen töten, denn er tut anderen Lebewesen Gewalt an. So wie Prabhupada Bescheid in der Erläuterung, die arrogant eingebildeter Staatsoberhäupter, die nicht die Gesetze Gottes kennen, und im Gegenteil sogar dieselben verletzen in ihrer Staatsführung. Er beschreibt diese Menschen als sehr dumm und sagt, dass sie nach gewisser Zeit gemaßregelt werden durch die Gesetze der Natur. Und wenn ein heutiger Mensch diesen Vorwurf seitens der Devotees hört, dass er, weil er sich nicht nach den Gesetzen Gottes richtet, dumm und einfältig ist, wird er sehr gestört dadurch. Er kann den Punkt nicht sehen oder akzeptieren und wird sehr gestört werden. Doch, hier wollte ich jetzt einen Punkt machen. Diese materialistische Mentalität ist sehr, sehr einfach blöde. Solch ein Mensch wird immer von den Gesetzen der Natur kontrolliert werden. Entweder man tut sich freiwillig Krishnas Führung unterstellen, oder man wird unter die Führung der materiellen Natur gesetzt. Es ist ähnlich wie ein Krimineller. Der Krimineller mag noch so sehr sagen, ich bin unabhängig. Aber wenn die Polizei kommt und ihn ins Gesicht spuckt, dann was ist die Frage von seiner Unabhängigkeit? Ich möchte euch hier eine sehr nice Geschichte vorlesen von Srila Prabhupada. Am Morgen wird der Hahn losgelassen und sagt, ich kümmere mich um niemanden. So macht Prabhupada, anyone. Tada, tada. Und dann am Abend kommt der Farmer und pusht ihn in das Netz zurück, in dieses Verschlag. Prabhupada spielte plötzlich die Rolle von jemandem, der sehr demütig war und imitierte. Was immer du liebst, kannst du jetzt mit mir machen. Was immer du willst, kannst du mit mir machen. Wir alle brachen aus in lautes Lachen, als wir Prabhupadas komischen Gesichtsausdruck sahen. Dies ist das Beispiel. Wenn der Hahn im Verschlag ist, sagt er, was immer du willst, kannst du mit mir machen. Bitte entschuldige mich. Prabhupada lachte. Und wenn der Hahn dann draußen aus dem Verschlag ist, dann ist er laut und rühmt sich. Es ist mir gleichgültig, was irgendjemand macht. Ja, das ist Murgi-Intelligenz. Hahn-Intelligenz. Ich kümmere mich nicht um jemanden. Ich kümmere mich um niemanden. Ich bin Gott. Das ist die Murgi-Logik, die Hahn-Logik. So, wenn nächstes Mal ihr jemanden trifft, sagt ihr, deine Logik ist eine Hähnchenlogik. Dann wird er sehr interessiert sein zu hören. Jeder im Augenblick des Todes wird er so wirklich so genommen und so kontrolliert, dass es keine Frage davon gibt, unabhängig zu sein. Das Verwirrend des Lebens, die meisten, da kommen die verlieben sich dann und dann macht die Frau, dreht sie ihm den Kopf um und kugelt ihm den Arm aus. Sie müssen hart arbeiten. Für die Vanashankaras werden beleidigt von ihren Kindern noch und nöcher. Und der Staat saugt ihnen ungefähr 10%, 15% ihres Einkommens ab. Sie müssen Autostrafe bezahlen und dies bezahlen und das bezahlen und jenes bezahlen. Heavy, aber in der Zwischenzeit sagen sie, I don't care for anyone. Kukuruku, oder wie machen die Hähnchen? Kikiriki machen die Hähnchen. So, das ist die Hähnchenlogik des materiellen Daseins. Das ist also ein nicer Punkt hierzu. Wir werden morgen den Erscheinungstag von einem sehr großen Devotee feiern, der in einer Familie von Regierenden geboren wurde, nämlich Raghunath Das Goswami. Sein Vater war Govardhan Majumdar und dessen Bruder hieß Hiranyagarbha. Er ist Hiranyagarbha. Beide von ihnen waren Multimillionäre nach unserer heutigen Einschätzung und hatten von Hussein Shah einen großen Landstrich bekommen, über den sie regierten und von dem aus die Steuern kassierten. Hiranyagarbha Govardhan Majumdar waren jedoch nicht gewählt, dem Hussein Shah den gesamten Betrag zu geben, von dem, was sie einsammelten. Und so veruntreuten sie eine Riesenmenge von Rupien. Sie sammelten Steuern ein und konnten einen kleinen Prozentsatz davon für sich behalten, aber sie behielten mehr. Daraufhin gab es eine große Schwierigkeit, die Raghunath Goswami löste, aber ich möchte euch später davon erzählen. Raghunath Goswami wurde instruiert von einem gewissen Balaram Acharya, der eines der fortgeschrittensten Devotees war und ein persönlicher Freund von Haridas Thakur. Balaram Acharya hatte ihn das erste Mal über Sri Chaitanya Mahaprabhu genommen und erzählt und er fühlte sich sehr angezogen. Als er dann hörte, dass Chaitanya Mahaprabhu zu diesem Zeitpunkt etwa, als er 15 Jahre alt war, Sannyas angenommen hat, hatte und sich aus dem Haushälterleben gelöst hatte, hat er sehr, sehr intensiv nachgedacht. Sein Nachdenken war so: Die höchste Persönlichkeit Gottes hat die Lebensstufe der Entsagung angenommen, um den Lebewesen zu zeigen, wie man in diesem Zeitalter Krishna-Bewusstsein zu praktizieren sei, am besten in einer losgelösten Haltung. Er hatte auch Sannyas angenommen als ein äußerer Trick. Nämlich, die Menschen damals waren eher geneigt, von jemandem in der Lebensstufe der Entsagung spirituelle Unterweisung anzunehmen, als von einem Grihastha. Und um so besonders die Intellektuellen, die über ihn spotten würden, anzuziehen, die Studenten und Akademiker der Mahaprabhu diese Lebensstufe an. Aber Mahaprabhus Lebensstufe der Entsagung hat darüber hinaus, ist nicht nur ein Trick, sondern es hat auch eine tiefe Bedeutung für seine Anhänger. Im Sentamacharitamrita heißt es, dass diese Lebensstufe der, dass die Bewegung von Lord Chaitanya auf Entsagung beruht. Deswegen heißt es, Nishkinchanasya Bhagavad Bhajanon Mukhasya Param Param Jigamishur Bhavasagarasya. Oh! So fängt der Vers an. Wie schlecht ist es, wenn jemand, der in diesem Leben Gemeinschaft, in diesem Leben den Ozean des materiellen Daseins überwinden will. Wie schlecht ist es, wenn solch einer Gemeinschaft pflegt mit materialistischen Männern, die für an Sinnbefriedigung interessiert ist und an Frauen mit Frauengemeinschaft hat, die ebenfalls an solche Interessen haben. Oh weh, wie schlecht ist das? So, ein Devotee, der letztendlich die Vollkommenheit seines Lebens erlangen will, muss Nikinshan werden. Das heißt, frei von allen materiellen Anhaftungen und Attachments jeglicher Art. So, Raghunath Goswami, wie könnte ich das mir vorstellen, so ein 15-jähriger Junge, der die beste Erziehung genossen hatte und der von seinen Eltern dazu bestimmt war, ebenfalls ein sehr reicher Mann mit einer machtvollen und einflussreichen Position in der Gesellschaft zu werden, hörte also Chaitanya Mahaprabhu hat es dann erst angenommen. Ich könnte mir nicht vorstellen, was das in ihm auslöste. Er wusste, das ist der Weg, den ich auch gehen will. So, in der Folge nun werdet ihr Zeuge werden eines hochinteressanten Weges zum Krishna-Bewusstsein. Natürlich müssen wir hier gleich sagen, wenn wir den Ausdruck gebrauchen, ein Weg zum Krishna-Bewusstsein. Raghunath Goswami ist eine ewig befreite spirituelle Seele. In der spirituellen Welt ist er eines der Manjaris, derjenigen, die mit dieser kleinen Mädchen, so kleine Manjaris, also es ist nicht eine Frage von Körpergröße, sondern sie sind sehr jung noch, die Shrimati Radharani dienen. Diese Manjaris sind, nehmen teil an den vertraulichsten liebevollen Austausch zwischen Radha und Krishna. Wenn Radha und Krishna zusammen in einem Lauben, in einer Laube vergehen, dann bleiben die Gopis außerhalb dieser Laube stehen, weil Radha und Radha, Shrimati Radharani und Krishna persönlich zusammen sind. Aber die Manjaris, die gehen dort strahlend ein und aus. Sie sind so jung. Sie sind dort zugelassen und wedeln Radha und Krishna mit einem Pfauenfächer Luft zu, bringen allerlei Früchte-Desserts und auch Honigsäfte und solche guten Sachen. So, Raghunath Das Goswami ist in der spirituellen Welt Rati Manjari oder auch Tulasi Manjari. Das ist seine spirituelle Identität. Schreibt ihn nach der Uwe auf, damit er gleich darüber nachdenken kann. Er nimmt dann aber in der materiellen Welt die Haltung eines Sadakas an. jemand, der sich nach Krishna sehnt, der nicht sagt, ich habe schon Krishna erlangt, sondern der sich nach Krishna sehnt und der spirituelle Übungen ausführt, also Praktiken ausführt, um Krishnas Lotusfüße zu erreichen. Und Raghunath Das Goswami war insbesondere bei seiner Praxis dafür bekannt, dass er die einen sehr entsagten Service ausführte, ohne er trank nur jeden Tag ein Gläschen von Buttermilch. Er war als großer Mystiker bekannt später. Viele Leute kamen zu ihm aus ganz Indien, um Unterweisungen und Ratschläge zu erhalten, während er am Radhakund saß, sehr, 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 sehr dünn und ständig, seine Augen waren ständig nass von Tränen der Trennung, die er von Radha und Krishna war. Ständig feucht, er sah sehr, sehr schön aus. So, als er nun 15 Jahre alt war, hörte er also, dass Mahaprabhu Sannyas angenommen hatte. Und zu diesem Zeitpunkt hatte er Chaitanya Mahaprabhu noch nicht gesehen, wohlgemerkt. Er hatte nur über ihn gehört von anderen, die ihn gesehen hatten. Und er fühlte sich bereits durch das Hören sehr, sehr angezogen. Er sagte dann zu seinem Vater, dass er unbedingt Chaitanya Mahaprabhu sehen wolle. Nachdem er Sannyas angenommen hatte, das war klar, würde er Navadvip ein für alle Mal vergessen. Verlassen. So, Navadvip war in einer Tagesreise nur von ihm entfernt, von wo Raghunath lebte. Und deswegen er lebte in Krishnapur. Diese ewig befreiten Seelen, die entstehen, die heißen nicht Bochum und Herne, sondern Krishnapur, nicht die Krishna-Stadt. Er wusste, dass Mahaprabhu also weit wegreisen würde, nachdem er Sannyas angenommen wurde. Und er hörte dann durch Boten, die er ausschickte, dass er noch für ein paar Tage in Shantipur sei. Das ist ungefähr 40 Kilometer entfernt von Navadvip. So wollte er dann seinen Vater überzeugen, dass er ihn doch lassen nach Mahaprabhu sehen lassen sollte. Doch sein Vater wusste, wenn mein Sohn Chaitanya Mahaprabhu liebt, der jetzt die Lebensstufe der Entsagung angenommen hat, wer weiß, ob er da nochmal zurückkommt. Er hat schon so einen Hang zur Entsagung. Wir geben ihm die besten Betten, aber er schläft einfach auf dem Boden. Nachdem er gehört hatte, dass Chaitanya Mahaprabhu Sannyas angenommen hatte. Nicht in der materiellen Welt ist es so, wenn gibt es diese Fans von, sagen wir mal, das ist ein Fan von Michael Jackson, die tun dann auch so eine Locke hier runterhängen lassen, die nicht hochkämmen. Oder Fan von Boy George, die haben schlafen auch mit Plüschtieren ein. Ja, gar nicht so lange mit Daumen erschwingen. So, Raghunath Goswami hörte, Chaitanya Mahaprabhu hatte die Lebensstufe der Entsagung angenommen und hatte dem gefolgt. Hat nicht mehr im Bett geschlafen, sondern nur noch auf dem Boden. Das ist so die ähnliche Haltung, nicht? Man soll dem richtigen Beispiel folgen, nicht Boy George. Das ist wichtig, hier an dieser Stelle zu bemerken, denn die jungen Devotees haben schon manche außergewöhnlichen Verhaltensweisen an den Tag gelegt. So, Advaita Acharya, nur Raghunath sagte, der blieb nicht zu Hause, sondern ohne viel Federlesen zu machen, ist er Nacht und Nebel einfach ausgerissen, um Chaitanya Mahaprabhu zu sehen, und kam dort in Shantipur an und Advaita war so gütig, dass er ihn in den Diensten des Herrn beschäftigte. Er durfte also die Kleidung waschen. Er durfte Prasadam bringen zu Lord Chaitanya Mahaprabhu. Und er durfte auch einiges von den Überbleibseln, den Resten vom Prasadam, zu sich nehmen und essen. Für 10 Tage tat er diese einfachen, aber doch sehr close, also sehr nahen Dienste zu Chaitanya Mahaprabhu. In dieser Zeit kehrte er nach Hause zurück, und als er zurückkehrte, war es um ihn geschehen. Er war der Mad Raghunath. Er war von der Liebe zu Gott, die Mahaprabhu so an ausstrahlte, so eingenommen, dass er praktisch kein Interesse mehr hatte im materiellen Leben. Er hatte dann noch er hatte dann noch mal ein Treffen warte mal, hier ist ein kleine, könnt ihr mir kurz was sein, da ist eine kleine Sache. Es gab 2 Treffen mit Chaitanya Mahaprabhu, soviel ich weiß. Ich muss das nochmal nachfinden. So, beim zweiten Mal wollte er nochmal gehen, da war Mahaprabhu. Irgendwo war da und da wollte er nochmal gehen. Und der Vater wollte ihn diesmal nicht weglassen. Aber er sagte, wenn du mich nicht gehen lässt, Vater, und Chaitanya Mahaprabhu sehen lässt, dann werde ich Selbstmord machen. So, der Vater wusste nicht, was er mit seinem Sohn tun sollte. Der war so entschlossen. Das war das erste Mal, wo es einen Konflikt gab. Und er selber glaubte auch an Krishna und er war auch ein Devotee von Chaitanya Mahaprabhu, deswegen musste er sagen, gut, geh. Aber diesmal gehst du unter Bewachung, denn ich habe Angst um dich. Und er brachte einen Sloan, einen Elefant, und setzte Raghunath in eine goldene Sänfte auf den Elefanten und ließ ihn von 50 mit Speeren bewaffneten Wächtern, damit ihm nichts zustoß und damit er auch nicht ausbüchste, hinbringen lassen. Und so kam Raghunath, wobei er sich innerlich wand vor Qualen. Er wollte nicht vor Chaitanya Mahaprabhu treten mit solchen, wie ein junger Prinz, sondern wie ein Devotee. Wenn man zu den Herrn kommt, will man sich dieser in Sachen entledigen, dieser peinlichen Verstrickungen. Mahaprabhu sagte ihm dann einiges. Er war ja noch minderjährig und er sagte ihm, werde nicht ein falscher Entsagender. In deinem Herzen solltest du immer voller Vertrauen sein, aber äußerlich solltest du handeln wie ein gewöhnlicher Mensch. Du kannst später entkommen, für jetzt aber musst du noch einmal nach Hause zurückkehren. Wenn jemand jedoch Krishnas Barmherzigkeit hat, wird das Haus nicht zur Hölle, sondern er kann durch nichts aufgehalten werden in seinem spirituellen Leben. Raghunath Goswami ging also nochmal nach Hause und verhielt sich ganz normal, wobei er seinen Vater auch vor einer großen Gefahr rettete. Und zwar veruntreute sein Vater jeweils immer 300.000 Rupien. Das ist eine unglaubliche Geldmenge, die er nicht an die türkischen Regierungen, an die musulmanischen Regierungsleute gab, sondern verteilte an die Brahmanas. Also, Jedenfalls kam das heraus und sein Vater sollte unglaublich, sollte bestraft werden und getötet werden dafür. Raghunath Goswami setzte sich jedoch ein und konnte durch diplomatisches Verhalten irgendwie die Regierungsoberhäupter besänftigen und so seinen Vater vor dem Tode retten. Nun, sein Tag kam eines Tages. Er traf auf Nityananda Prabhu in Panihati, yes, wo sich der Herr mit seinen ganzen Gefährten aufhielt. Und er stiftete für Lord Nityananda und seine vielen Associates ein großes Festmahl aus zwei Arten von Zubereitungen. Das war so etwas wie Milchreis, Sweetreis sagen wir bei uns, und dann so Reis, der so mit Joghurt und kondensierter Milch angemacht worden war. Auch sehr köstlich. Und Raghunath Goswami schmiss eine solche Party, hätte ich fast gesagt. Bereitete ein Festmahl, wie es noch nie wieder in der Geschichte vorkam. Es waren so riesen Töpfe, die am Koch nur das Grauen einflößen können, wenn sie so groß sind, in denen diese Sachen gemacht wurden. Und jeder der Devotees bekam so eine Art Urne. So ein Ding unter den Arm und aß von denen. Das schmeckte unglaublich nice. Und sie aßen sehr, sehr viel, bis der Sweetreis bis zum Halse stand. Und sie nur Hari Hari Bol chanteten. Es kamen so viele Devotees dort an, dass bald kein Platz mehr war zum Essen. Und sie, einige von ihnen saßen im Ganges bis hier im Wasser und rassadierten. Sehr unkonventionell, ne? Ja, aber es ist da warm und no problem, im Ganges zu rassadieren. Man muss sich das mal vorstellen. So, Lord Nityananda Mahaprabhu segnete ihn zu diesem Zeitpunkt und sagte, weil Raghunath Goswami bereits die Barmherzigkeit von Sri Chaitanya Mahaprabhu erwiesen worden ist, liebt Raghunath, obwohl er im materiellen Glück ist, dies materielle Glück überhaupt nicht. Ich möchte jeden hier bitten, barmherzig ihm gesonnen zu sein und ihm die Segnung zu geben, durch die er sehr bald die Zuflucht bei den Lotusfüßen von Sri Chaitanya Mahaprabhu finden kann. So, das ist der Vorgang. Wer Mahaprabhus Barmherzigkeit hat, ist losgelöst von materiellen Plänen und materiellen Wünschen. Darin kann man die Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Auch die Barmherzigkeit eines echten spirituellen Meisters ist darin sichtbar. Ihr wisst vielleicht, einmal, es war auf einer Zugfahrt von Nellore nach Bombay, kamen einige indische Gentlemen, die davon hörten, dass Prabhupada auf dem Zug waren, in das Abteil von Prabhupada und baten um eine Segnung. So, Prabhupada segnete diese Gentlemen, indem er zu ihnen sagte, ich segne euch, dass ihr so werden könnt wie die Devotees hier. Daraufhin waren die Gentlemen fürchterlich schockiert. Unter Segnung verstanden sie ein neues Ambassador-Auto oder vielleicht ein neues Sofa oder einen neuen Hahn im Badezimmer, also, aber noch nicht die Entsagung vom weltlichen Leben. Und so demütig bückend verdrückten sie sich schnell. So, das ist die Segnung eines echten spirituellen Meisters, die aber nur von echten Schülern wertgeschätzt werden können, die ebenfalls den Wunsch haben, in diesem Leben die höchste Persönlichkeit Gottes zu erlangen, nämlich Loslösung zu praktizieren vom weltlichen Leben. Das heißt, dass Raghunath Goswami schon in jungen Jahren die wunderschöne Frau der Loslösung umarmte. Das ist ein poetischer Ausdruck. Man würde nicht normalerweise Loslösung als eine Frau ansehen, die man umarmt. Weil Loslösung bedeutet eben unter anderem auch von solchen Anhaftungen sich zu lösen. Aber für Raghunath gilt, dass er die wunderschöne, wird das gesagt, um zu sagen, dass Loslösung einem viel mehr gewähren kann als, und geben kann als Anhaftung von materielle Dinge. Anhaftung kann was nur bestraft denjenigen, der angehaftet immer ist, immer wieder aufs Neue. Loslösung belohnt einen mit immer größeren Schätzen, je mehr man diese Loslösung entwickelt. Es ist genau andersherum. Je mehr man anhaftet, desto unfreier wird man und desto mehr verwickelt man sich auch in die Reaktion auf diese Anhaftung. Aber je losgelöster man wird, desto freier wird man und desto mehr erfährt man die spirituelle Dimension des Krishna-Bewusstseins. So, Raghunath Goswami ging dann, verließ dann das Haus und kam nach Puri, wo er von Chaitanya Mahaprabhu die Unterweisung bekam, persönlich und das Swarup Damodar zu lernen. Und einmal kam Raghunath Goswami in großer Demut zu Chaitanya Mahaprabhu und sagte, ich weiß nicht, was das Ziel meines Lebens ist. Hat er allem gesagt, er war in Puri und praktizierte eine sehr intensive Form des Krishna-Bewusstseins. Er kam zu Chaitanya Mahaprabhu, ich bin verwirrt, ich weiß nicht, was das Ziel des Lebens ist. Bitte unterweise mich. Chaitanya Mahaprabhu sagte zuerst, geh besser zu Swarup Damodar, unter dessen Schutz ich dich gestellt habe. Aber dann gab er ihm doch fünf persönliche Unterweisungen. Und ich möchte euch diese fünf persönlichen Unterweisungen vorlesen, die das Leben Raghunaths bestimmt haben. Das eine ist, sprech nicht wie die Menschen im Allgemeinen oder höre nicht, was sie sagen. Also nicht weltliches Gerede sprechen und auch nicht anhören. Das ist die erste Unterweisung. Die zweite, ess nicht köstliches Essen und zieh dich nicht extravagant an. Die dritte Unterweisung. Erwarte nicht Ehre, sondern Ehre, bringe anderen Ehre entgegen. Vierte Unterweisung. Chante immer die heiligen Namen Krishnas. Und die fünfte. Du solltest in deinem Geist immer Radha und Krishna in Vrindavan verehren. Diese fünf Unterweisungen gab er ihm und schickte ihn dann, was die Details betraf, zu Swarup Damodar. Raghunath Das Goswamis Ausübung dieser Unterweisung war wirklich sehr interessant. Er aß bald gar nichts mehr, sondern nur noch trank ein paar Tropfen Buttermilch. Obwohl er geehrt wurde von Tausenden von Leuten, die zu ihm kamen, brachte er täglich 2000 Devotis seine Ehrbietung dar. Stellt das mal vor. Oh Geist, mein Bruder, ich halte deine Füße und bete zu dir mit schmeichelnden Worten. Gebe deinen Stolz auf und entwickle endlich Liebe für deinen spirituellen Meister. Entwickle Liebe für das Reich in Vraja. Das ist Krishnas heiliger Ort. die Leute von Vraja, die heiligen Devotis, die Brahmanas, den Mantra, den ich bei der Einweihung bekommen habe, nicht den Gayatri-Mantra. Wie oft senden wir alten Hasen den Gayatri-Mantra, wenn unser Geist mit den Tauben in die Innenstadt von Köln fliegt. Entwickle Liebe für den heiligen Namen von Krishna. Das dachte ich. Tja, merkt ihr, wie praktisch das ist? Dann, was soll der Geist noch tun? Oh Geist! Folgt nicht den religiösen oder irreligiösen Wegen, die in den Vedas beschrieben oder verboten sind. Stattdessen verehre aufmerksam Radha und Krishna. Das ist ein bisschen unverständlich vielleicht. Ja. Oh Geist, jetzt geht's los. Jetzt kommen wirklich die intensiven Themen. Oh Geist, gebe die Prostituierte aus, die laufend spricht. Nonsens spricht und Nonsens hört. Solange du mit dieser Prostituierten zusammenlebst, Prajalpa, Mrs. Prajalpa, wird der Schatz aus deinem Herzen geplündert werden. Höre auch nicht den Worten der Tigerin zu, die Befreiung heißt und die gesamte Individualität aufschluckt. Und verhindert, dass du Liebe zu Lakshmi Narayana und gebe selbst deine Liebe für Lakshmi Narayana auf, die dich zu dem majestätischen Bereich von Vaikuntha bringt. Verehre Radha und Krishna in Vrindavan, diejenigen, die transzendentale Liebe zu sich selbst geben. O Geist! Rufe um Hilfe bei den Devotis von Krishna. Rufe, ich bin gebunden um den Hals mit Seilen, die mir die Lust umgelegt hat. Und so werde ich von der Lust umgebracht. Die Devotis werden dann schon kommen und dich aus der Fesselung der Lust befreien. O Geist, warum verbrennst du mich und auch dich, indem du badest in dem heißen Eselurin von täuschenden Verhalten und von Diplomatie? Bade immer in den Nektar-Ozean der Liebe für Gandharva und Giditari und mache mich und auch dich glücklich. So, dieser Eselsurin besteht einmal aus Kutinati. Das ist nicht nur ein diplomatisches Verhalten, sondern auch ein Verhalten, was voller Neid ist und voller Eigensüchtigkeit, wo man keine Barmherzigkeit empfinden kann. Dass man zum Beispiel sich mit anderen Devotis trifft und mit ihnen schwätzt über die Fehler von anderen Devotis und sie kritisiert. Das ist, als würde man eine Dusche nehmen in heißen Eselsurin. Nicht. Ja, das ist schon, die Goswamis haben schon eine direkte Sprache. Und dann ist eine andere Sache diese betrügerische Haltung, die man entwickelt, dass man zwar hört und chantet, aber im Grunde genommen selber verehrt werden möchte und nicht Krishna verehren will. Oh Geist, sagt er, gib da bitte auf, bade doch stattdessen im Nektar-Ozean der Liebe für Gandharva und die Vitali. Also Krishna, aber Krishna. So, dann noch eins. Oh ja. Oh Geist, die schamlose, hundefleischfressende Frau, nämlich der Wunsch nach Prestige, Ansehen und Position, tanzt mir im Herzen. Wie kann reine Liebe zu Gott jemals mein Herz berühren, solange diese Hundeesserin dort tanzt? Deswegen diene den Devotis, die dem Herrn dir lieb sind, sodass diese Paria-Frau schnell aus dem Herzen gejagt werden kann und Liebe zu Gott dort reinkommt. Ja, das sind einige dieser Unterweisungen. Es sind noch andere da, aber die sind natürlich sehr fortgeschritten. Ja, Krishna. Gut, das ist Raghunath Das Goswami, dessen Verscheidungstag wir sicherlich morgen feiern. Weißt du jetzt in dem Sinne auch
nicht? Auf dem Plan steht der gar nicht drum. Ich habe auch die Nebentage jetzt gesucht.
Aha. Oh. Aber jetzt hast du so einen kondensierten Plan, oder? Oder hast du diesen ganz komplizierten, wo Tag für Tag was drauf ist?
Das ist halt der Plan, den Govind.
Bhavajavidya, der ist aber nicht maßgebend für, nur zum Sagen, der ist nicht maßgebend für unsere Zeitzone, das ist für Zürich maßgebend. Denn manchmal sind Unterschiede, vielleicht ist ja heute gar, also ich nicht. Es ist in wenigen Ausnahmefällen. Bhavajavidya ist vom. Man könnte ja mal in Heidelberg anrufen, das ist schon wichtig, auch heute gerade, sie ist. Da sind manchmal Unterschiede von Tag zu Tag. Okay, ja. Willst du das machen, Paul?
Ja.
Ja. Gut, wir sind hier zu Ende. Kommt mal wie du hast gleich einen Punkt. Von dem Asanias Anna. Gute Frage. Also meines Wissens hat er gar nicht Sanyas angenommen. Du machst jetzt sagen, ja, wir sagen Raghunath Das Goswami. Das bedeutet doch auf den auf die Sanyas-Lebensstufe an. Er war Goswami. Eine interessante Frage. Ich werde dieser Frage nachgehen. Ich weiß jetzt, kann sie jetzt leider nicht beantworten. Ich werde dieser Frage nachgehen. Ich schreibe so und so gerade einen Brief nach Vrindavan. Dann mal mit dem bildeten Gott von der Data, die können mir das dann schreiben. Wenn ich es weiß, sage ich es dir. Ja. Sorry. Man sieht sie nie mit dem Danda, die Goswami. Nicht in den, sehen immer aus wie Babaji's. Nicht nur mit einem Tuch, mit einem Kuppeln bekleidet. Aber sie haben auch gepredigt.
Also, ich dachte, also meine Spekulation war, dass jetzt, als ich würde sehr viel Unterweis von der Hand, von Leute, die dann wissen, was sie
tun. Ja.
Das zeigt sich halt, dann macht es mal schon qualifiziert.
Ja. Eine interessante Spekulation. Gut. Sind sonst noch irgendwelche Fragen? Nur nicht zu dem Thema. Das ist ja nur sehr einfach zu verstehen. Das ist ein Lebenslauf von einer ewig befreiten Seele. Gut, Pagus. Wir werden also von Paulo noch hören.
ob Frau Descartes die ist oder nicht. Ja. Du hast noch was?
Ja. Ich wollte noch sagen, weil es gerade das Gossami ist, ich werde es verweisen.
Ja. Es liegt daran, dass ihre Lehren auf verschiedenen Ebenen sind. Rupa Goswami, das Hauptwerk ist Bhakti Rasamrita Sindhu, in dem ist Abhideya dargelegt, wie man Krishna dient. Und, Sanatana Goswami hat sehr viel geschrieben über den Bereich des Sambandha, nicht über wie man sich in dieser Welt situiert in Beziehung zu Krishna. Also so Regeln, Etikette und solche Dinge. So, Raghunath Goswami schreibt hauptsächlich über reine Liebe zu Gott. Das hier, das Mana Shiksha ist fast das einzige Werk, wo er wirklich zu seinem Geist predigt, als wäre er ein Sadhana, eine bedingte Seele. Nicht? Das ist in meiner Shiksha fast das einzige Werk. Sehr nice. Das heißt, seine lauten, die glücklichen und glückgesegneten Devotees können seine lauten, klagenden Rufe am Radha-Kund noch immer hören. Er soll herzzerreißend klar. Radha Krishna, du bist mir sein Leben. Klar. Rufen, Argument, das ist doch nicht. Er hat ja dann in der letzten Phase, er ist ja aus Puri dann gegangen, als Chaitanya Mahaprabhu weggegangen ist, von dem Radha-Kund gekommen.
Wolltest du selbst nur hinkommen?
Eigentlich wollte er vom Hügel des Ramadan-Hügels herunter. Aber Rupa Goswami haben das verhindert. Das sollte die Bodhi auch nicht tun. Aber er konnte einfach, er war so zerrissen im Herzen. Gut, heute ist er gerade, wahrscheinlich egal, ist sie, hoffentlich ist egal, ist sie heute. Dass wir chanten müssen. Also das. Shrila Prabhupada ki jai. Gaura Premananda Hari Hari. There are two kinds of self-realizations in Krishna consciousness. Isn't that wonderful? But one must understand this, that the layer of Toimoy and Yasa has to be removed. Sometimes we see people are so attached to keep this layer over their head. They are half awake. See, it's easier to wake up someone who is deeply sleeping than someone who is like, who is already awake, but who doesn't want to wake up.
Vidite, ponekad je lakše probuditi nekoga ko duboko spava, nego nekoga ko je već manje više budan, ali ko se ne želi probuditi.
Sometimes when we have our pre-Italians in Germany, you just have to say, but don't you see? You're completely on an illusion about yourself.
Ponekad nekim našim prijateljima u Njemačkom mi kažemo, zar ne vidiš, ti si u potpunosti u iluziji o sebi.
You will never become a great politician for Krishna.
Nikad nećete postati veliki političar za Krishna.
Because you are simply not that type of person.
Jer jednostavno niste ta vrsta osobe.
No, I must be chosen into the parliament.
Moram biti izabran u parlament.
But up, it didn't work for 10 years. Why are you still struggling?
Ali to nije funkcioniralo 10 godina već. Zašto se još uvijek boriš?
How can we remove this layer?
This layer. There are two ways. One is by sanskaras.
Postoje dva načina, dva puta. Jedan je s pomoću sanskara.
That is, if someone has done already good spiritual activities in his previous life.
To je ako je neko već vršio dosta spiritualnih aktivnosti u svom prošlom životu.
Then, although he may be very well positioned, he may have had a high opinion of himself, all of a sudden it becomes clear to him that this is not important, that I become a servant of my false ego.
Znači on, iako je imao, odnosno nekakvu priliku da ima visoko mišljenje o sebi, u jednom trenutku jednostavno postati svjestan, no pa to nije uopće važno da je postanem sluga svog lažnog ja.
I personally think Komodaki, this theater star, who is a very nice devotee also, she's like this, you know, otherwise how could you scrub the toilets? With pleasure, you know. She has written in her autobiography about this. You know, her editor said, no, don't write about the Vesi, you know. But she said, I must write it. It was most important in my personal development.
Ona je čak napisala, tako mladi je vrlo tini bakta, ona je napisala čak u svojoj biografiji o tom pranju WC-a, njezin editor je rekao, ne, nemoj pisati o tome, ona je rekla, moram napisati o tome, to je bila najvažnija stvar u mom.
So, by some previous contact, you understand, well, I'm only suffering when I am in this yatam and toy moy concept.
I zahvaljujući nekom prethodnom kontaktu sa svjesnosti Krišne, osoba shvaća, samo patim kad sam pod utjecajem tog koncepta, to je moje i ja sam.
This is by previous purificatory activities.
To je zahvaljujući prethodnim aktivnostima pročišćenja.
But there is another way also. It is safe for us to assume that we didn't have very holy lives before.
Za nas je prilično kao sigurno ako ako shvatimo i ako prihvatimo tu ideju da nismo baš imali jako svete živote.
And that is the second way is by we should associate with advanced devotees.
I taj drugi put je onda da se trebamo družiti sa naprednim baktama.
Then a great taste awakes in our life. I also want to think more of Krishna and I want to think of myself more in relationship to Krishna as his servant.
Ja želim više misliti na Krishnu i želim više misliti o sebi u odnosu sa Krishnom kao slugom.
Yes, yes. The concept to be a servant of Krishna becomes very palatable if one is together with devotees who have realized this more and who are advanced in this.
Ta ideja o tome da smo sluga Krishna postaje ukusnija kada se nalazimo u društvu naprednih bhakta koji tako misle.
One becomes also attracted to act like that.
Osoba postaje također priučena da djeluje na takav način.
And one sees, I'm not so in. All this is pohlepoh in my mind and all this prestige in my mind. And it's not very good. It is a very low consciousness.
I osoba počinje realizirati uvijek je ta pohlepa u mom umu i uvijek je ta želja za prestižem u mojem umu. To baš nije jako dobro.
In the third canto, was it? No, in the fourth canto, in one purport, Srila Prabhupada gives the example of the coconut.
U četvrtom dijelu, jednom komentaru, Srila Prabhupada daje usporedbu sa kokosovim orahom.
In the beginning, this fruit or the flesh of the coconut is attached to the scale, not in the beginning, it is usually attached to the shell.
Obično je ta kora, to jest to unutrašnje meso, jako vezano uz tu koru oraha.
In the same way, in our material life, our identity was attached to the body.
Na isti način, u našem materijalnom životu, naša identitet je vezana uz naše materijalno tijelo.
And we were convinced of a wrong identity.
I mi smo bili uvjereni u taj krivi identitet.
To be the controller and enjoyer.
Da smo kontrolori, da smo uživaoci.
It's very firm.
To je bilo čvrsto.
But when the sun comes on the coconut,
ali kad sunce počne sijati na taj kokosovo
ora, the flesh just separates from it.
Meso se jednostavno odvoji od ljuske.
And you can hear. So, if you expose yourself to the process of Krishna consciousness in a nice way,
dakle,
then the false ego goes.
Ako se izložite procesu svjesnosti Krishna na lijep način, onda će taj lažni ja otići.
In the beginning it's a little painful. And Krishna makes so many arrangements. And when one is attached, one is just, oh, why? Why me?
Ako neko vezan, onda on misli, oh, zašto, zašto ja?
But then, after some years, one begins to understand himself separately from the mind and body and the desires.
Ali nakon nešto godina osoba se počinje shvaćati da je odvojen od tog tijela i od tog uma, da je različit.
But it goes much faster and it's not painful at all if one has association with advanced devotees.
Ali to ide mnogo brže i nije uopće toliko bolno ako osoba ima društvo naprednih bhakta.
And when one hears from them.
I ako sluša od njih.
Is this described like this?
Tako je to opisano.
Toi moi, is that it? Toi moi, toi moi. Yes, sir. It sounds already so. Something sounds wrong with this, isn't it? They are the layers of the false ego. Dobro, thank you very much. One thing I wanted to say.
Hvala vam mnogo, ali htio sam još jednu stvar reći.
It is the best time in Yugoslavia now.
Ovo je najbolje vrijeme u Jugoslaviji.
For spreading Krishna consciousness. This is very clear.
To je vrlo jasno.
Everywhere, in all parts.
U svim dijelama.
Yes, and we should quickly try to purify our consciousness.
I trebamo brzo pokušati počistiti svoju svjesnost.
So that Krishna can use us as instruments in his wonderful plan which is unfolding more and more.
Tako da nas Krishna može upotrijebiti kao svoj instrument u prekrasnom planu koji se sve više razvija.
I personally have seen that somehow in Yugoslavia people like our philosophy if it is explained in a way you know they can identify with.
Ja sam da ljudi u Jugoslaviji vole našu filozofiju jako ako im se ono objasni na način na kojim se mogu identificirati.
And I just personally felt this many years, but now I feel it more stronger than ever. There's no granita for the expansion of Krishna consciousness.
I to sam osjećao prije više godina, ali posebno sada to intenzivno osjećam da ne postoje granice za širenje Krishna.
Because just judging objectively, we have all the answers.
Jer jednostavno, ako prosudimo objektivno, mi imamo sve odgovore.
It sounds very proud, but it is by just an analytical study. One can say this very safely.
To možda zvuči jako ponosno, ali jednostavno mi to možemo reći, analitički proučavajući čovjek može to vidjeti.
The only granita is in our consciousness.
Jedina granica je u našoj svijesti.
They have to be removed.
One se moraju ukloniti.
Good, so I want to end here. Hare Krishna. Thank you.